Hier der Pastor und ich freue mich, dass du da bist. Und ich finde es so cool, dass du da... Trinkst du Kaffee? Sehr gut. Ich finde es so schön, dass wir hier die Freiheit haben, auch Kaffee während des Gottesdienstes zu singen. Da habe ich ja irgendwas richtig gemacht dann als Pastor, wenn mir das möglich ist. Die Jahreslosung, wir haben das als, als gute Tradition, dass wir uns am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres mit der Jahreslosung mal kurz beschäftigen. Und die Jahreslosung, das ist nicht nur irgendwo, wo so ein Beutel gab. Ich habe so eine Dosung zu Hause, ja, da sind ganz viele Bibelsprüche drin. Und dann könnte man den Leuten diese Dosung in die Hand drücken und die könnten sich dann irgendwie einen Bibelvers raussuchen. So ist das nicht mit der Jahreslosung, sondern mit der Jahreslosung ist es so, dass da ein Gremium an Leuten sind, quasi wie bei Deutschland sucht den Superstar, ja, die bringen dann einen Bibelvers mit. Und die müssen sie dann in diesem Gremium besprechen, welchen Bibelvers sie dann nehmen für das Jahr. Also es wird wirklich ausgesucht, da wird drum gekämpft und es wird drum gebetet, welcher Bibelvers über welches Jahr gestellt wird. Und ich finde, wenn Leute sich hinsetzen, so ein Gremium, das ist übrigens ökumenisch, und die stellen sich da hin und machen sich Gedanken über die Jahreslosung, dann sollten wir uns auch da Gedanken drüber machen. Vielleicht will uns ja auch Gott was durch diese Menschen sagen. Und ich finde es sowieso generell gut, wenn man über einem Jahr und auch im neuen Jahr ein Motto stellt. Und so könnten wir das auch sehen. Die Jahreslosung ist so ein Motto für das Jahr 2020. Und vielleicht wird auch die Jahreslosung ein Motto für dich ganz persönlich. Wen hat diese Jahreslosung direkt angesprochen? Mal kurz Händchen hoch. Okay, 4 Leute. Ja, mehr, vielleicht 5. Ich hatte das zum Beispiel, dass mich das nicht angesprochen hatte. Das war, Gott will uns trösten wie Vater, wie eine Mutter sein Kind tröstet, glaube ich, war das die Jahreslosung. Damit konnte ich nichts anfangen. Aber wenn man sich dann anfängt, damit zu beschäftigen, dann merkt man auf einmal, ups, da ist auch ganz schön viel Sprengkraft und Power drin, ne? Und ganz schön viel drin, was einen dann wirklich auch beschäftigt. Und gerade hier geht es um Glauben. Und es geht um Unglauben, es geht um Zweifel. Und es geht genau darum, was in uns steckt. Das steckt in jedem von uns. Diese Spannung zwischen Glaube und Unglaube. Glaube und Zweifel nenne ich es mal. Jetzt ist Glaube aber so ein riesiges Wort. Ja? Wenn ich jetzt rumgehe und frage, was ist Glaube, dann würden wir unterschiedliche Antworten kriegen. Und es gibt auch unterschiedliche Konzepte über Glauben. Und was ich jetzt möchte, ist, dass ihr euch ganz kurz Zeit nehmt und einfach mal miteinander unterhaltet und mal sagt, was Glaube ist. Ja, besprecht mal bitte untereinander, was ist Glaube? Was glaubt ihr, was Glaube ist? Verschisse. Ja. Was glaubt ihr, was Glaube ist? Nehmt euch da mal 2 Minuten für Zeit. Ja, das geht alles von meiner Predigtzeit ab. Ist rum. Ja. Jetzt können wir hier gehen. So, gut. Vielen Dank. Also, ihr merkt, Glaube, das kann man nicht eben so mal in 2 Minuten mit seinen Nachbarn besprechen. Weil allein wie viele Worte ihr gebraucht habt, um Glauben zu erklären und drüber zu reden. Also, Glaube ist schon sowas Riesiges. Ich wurde eben ausgelacht oder angelacht. Ihr glaubt nicht, dass der Bart ab ist, ne? Ja, dass ich so aussehe. Ja, so sehe ich wirklich aus. Ja? Ich hatte nur keine Lust mehr gehabt, wie Schubacker auszusehen. Ja. aber ich lasse den Bart wieder wachsen. Es gibt in der Bibel eine Definition über Glauben aus Hebräer, die kennt ihr auch. Und wir möchten uns heute mit dem Glauben beschäftigen. Und ich stelle die erstmal so vorab und wir lesen die in Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Bevor ich jetzt einsteige, bete ich mit uns. Herrlicher Vater, wir wenden uns im Glauben dir zu, weil wir glauben, dass du da bist, weil wir glauben, dass du lebst. Wir wenden uns auch in unserer Verzweiflung und auch in unseren Unglauben zu dir, weil ja, wir absolut hilflos sind und wir einfach Hilfe von dir brauchen, weil wir ja glauben, dass du uns helfen kannst. Und du weißt, wie jeder heute hier ist. Du weißt, wie sich jeder und jede fühlt. Du weißt, wie es um den Glauben jeden Einzelnen steht. Das wissen wir nicht, das weiß ich nicht, das weißt nur du. Und ich bitte dich heute, dass du ja diese Predigt, diesen Jahreslosung als Startpunkt nimmst, um Glauben zu entdecken, als Startpunkt nimmst, um Glauben zu stärken. Dass du heute einen Meilenstein oder setzt einfach in unserem Leben im Glauben zu dir. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du uns einfach Dinge neu aufschließt. Ich bitte dich, dass du ja unser Herz einfach berührst, dass du Glauben wächst, dass du Glauben schenkst, dass du Erkenntnis schenkst. Und ich bitte dich einfach, dass du ja diesen Tag heute nutzt, um dich zu verherrlichen und uns zu berühren, Herr. Darum bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen. Also, das beschreibt, was Glaube ist. Und das griechische Wort Pistis, das ist das Wort, was mit Glauben übersetzt ist, das kann man auch mit Vertrauen und Treue übersetzen. Und ich glaube, in unserer Zeit ist das Wort Glaube so ein Container. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen, was Glaube ist. Ja, wir haben so viele Glaubenssätze. Wer glaubt, dass es Leben auf dem Mars gibt? Das traut sich jetzt einer. Der Nils glaubt, dass es Leben auf dem Mars gibt. Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Du auch, oder was? Ja, das war jetzt dein Schwiegervater, ja. Aber es gibt so Glaubenssätze, ja, ich glaube, dass es Leben auf dem Mars gibt. Ich glaube, dass es heute Nachmittag Rollbraten mit Rotkohl und Rotkohl und Stampfkartoffeln gibt, ja. Also es gibt so Glaubenssätze, die haben aber nichts mit dem biblischen Glauben zu tun. Und auch wenn ein Atheist sagt, ich glaube nicht an Gott, ist das ein Glaubenssatz. Aber das hat nichts mit diesem biblischen Glauben zu tun. Biblischer Glaube ist am besten übersetzt mit Vertrauen. Ja? Glauben an Jesus Christus bedeutet, ich vertraue einer Person. Ich vertraue jemanden. Ja? Und deswegen werde ich jetzt, also hier in der Predigt, werde ich jetzt Glauben mit Vertrauen übersetzen oder werde ich benutzen und werde dann hin und her springen. Aber dieses Vertrauen, das ist das, was dieses biblische Glaube aussagt. Also wir haben nicht nur Glaubenssätze über irgendwelche Dinge in diesem Leben. Ja, ich glaube, dass der Fläschchen mit Bart besser aussieht. Ja, und die anderen sagen, nee, ich glaube das nicht. Wie mein Friseur aus Eversbach zum Beispiel. Ja, der hat gesagt, du siehst viel besser ohne Bart aus. Aber dieses biblische Glauben ist immer das Vertrauen in einer Person, in Jesus Christus. Das heißt, ein Atheist, wenn er sagt, er glaubt nicht, würde man biblisch sagen, er vertraut Jesus Christus nicht. Er vertraut nicht auf Gott. Und das bringt uns jetzt direkt in unseren Bibelvers. Und Kontext ist König, also der Zusammenhang ist wichtig. Und ich möchte uns kurz erklären, wo dieser Bibelvers steht, aus Markus 9, 24. Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und da geht es nämlich darum, Jesus ist auf diesem Berg der Transfiguration, also auf dem Berg der Verklärung, und er trifft Mose und Elia. Und Mose und Elia, das waren so alttestamentliche Propheten. Die haben große Dinge vollbracht und jetzt tauchen die wieder auf. Die sind schon über 1000 Jahre tot und da tauchen die auf einmal auf. Und dann kann man sich die Frage stellen, warum? Warum tauchen die hier auf? Die tauchen hier auf, um Jesus Christus, seinen Glauben zu stärken, um Jesus zu ermutigen, weil Jesus hat nämlich einen Auftrag bekommen. Jesus hat den Auftrag bekommen, auf diese Erde zu kommen und für die Sünden der Welt zu sterben, für deine Sünden. Ist Jesus auf die Erde gekommen und für meine Sünden, um dafür zu sterben, Buße zu tun, dafür zu büßen und dass wir wieder vereint werden mit Gott, dass wir Zugang zu Gott haben, dass wir Frieden mit Gott schließen. Dafür ist Jesus auf die Erde gekommen und dafür musste Jesus leiden auf dieser Erde. Und Jesus wusste das, dass er gefoltert wird, dass er verraten wird, von seinen besten Freunden wird er verraten und er wird gefoltert und er wird gekreuzigt. Ja, das wusste Jesus und es kommt eine harte Zeit auf ihn zu und er geht auf diesen Berg und wird durch den Prophet Mose und durch den Prophet Elia wird er gestärkt im Glauben, in Vertrauen auf Gott, dass Gott einen guten Plan auch mit Jesus hat. Und glaubt nicht, dass Jesus keine Zweifel hätte, dass Jesus keine Angst gehabt hätte. Wir lesen, als er im Garten Gethsemane war, da war er am Beten, da war er am Kämpfen mit Gott und hat auch darum gebeten, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und sein Gebet wurde dann nicht erhört. Und da kam ein Engel und tröstete ihn. Ja, Jesus brauchte auch Trost und Ermutigung. Also Jesus ist uns sehr nah. Ist uns sehr nah. Und Jesus ist auf diesem Berg, wird ermutigt und dann kommt Gott oder da kommt die pulsierende Wolke auf. Und in Markus 9, 7 lesen wir dann, da kam eine Wolke und warf ihre Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also auch Gott ermutigt ihn. Und da hat Jesus ein Erlebnis auch nochmal mit Gott, ein krasses Erlebnis. Und das ermutigt auch seinen Glauben, weil wie wird unser Glaube gestärkt? Zum einen durch Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Jesus ist voll ermutigt, die Jünger auch voll ermutigt. Da waren drei Jünger mit dabei, seine engsten Freunde. Und die gehen wieder runter zu den anderen Jüngern. Und dann trifft Jesus auf so eine große Volksmenge. Und auf die anderen Jünger und merkt, die sind gerade am Streiten mit den Pharisäern oder mit den Schriftgelehrten, sind die am Streiten. Und er kommt dahin und fragt erstmal, was ist denn da los? Und dann antwortet jemand aus dieser Menge, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir. Ja, merkt euch das. Der Mann wollte nicht zu den Jüngern oder zu sonst irgendjemanden, sondern er wollte zu Jesus. Aber wo war Jesus? Auf dem Berg. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Den Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, weil Jesus nicht da war. Doch sie konnten es nicht. Und dann antwortet Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Dann Man brachte ihn und soweit der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Jesus fragt, wie lange geht das schon so mit ihm? Und der Vater des Jungen antwortete, von klein auf. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, sagt der Vater, zu Jesus, zu Gott, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann habe Erbarme mit uns und hilf uns. Jesus sagt, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Dieser Satz von Jesus sorgt bei ganz vielen für Probleme. Bei ganz vielen für Probleme. Und es sorgt auch dafür, dass wir anderen Probleme damit machen. Ne? Hast du keinen Glauben, weil du nicht genug glaubst, wirst du nicht gesund, geht es dir so schlecht, was weiß ich. Dieser Satz ist ein bisschen problematisch. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. oder hilf meinen Unglauben, je nach Übersetzung. Und dann, als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Ich liebe ja die Bibel, weil sie so ehrlich ist, weil sie uns so nah ist, weil sie das, was in uns steckt, das, was in unseren Herzen steckt, weil sie das herausholt und uns berührt. Und ich glaube, dass sich fast jeder in diese Situation des Vaters hineinversetzen kann, dass du ganz persönlich immer in diesem Spannungsfeld als Christ lebst, dass du glaubst und dass du nicht glaubst. Dass du glaubst oder besser gesagt, dass du zweifelst. Weil hier auch das Wort Unglaube, das dürfen wir nicht so lesen wie, ja, dann glaube ich überhaupt nicht. Also dass wir immer so Himmel, Hölle, ja. Ich glaube, bin bei Jesus, ich glaube nicht, wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot und komm in die Hölle, was weiß ich. So ist das nicht gemeint hier, sondern es steht immer in so einem Spannungsfeld von Glaube und ich sag mal besser für uns verständlich Zweifel oder Vertrauen und Nichtvertrauen. Und das haben wir auch auf einer ganz weltlichen Ebene. Es gibt, wenn du einen Partner hast, wenn du einen Mensch hast, den du lieb hast, den du vertraust, vertraust du ihn, aber dann gibt es Bereiche in dieser Beziehung, dieser Vertrauensbeziehung, wo du sagst, oh, da vertraue ich nicht so viel. Ne? Also ich vertraue meinem Partner, der kommt immer pünktlich und holt mich ab, aber wenn es um Geld geht, da vertraue ich ihm nicht. Bei wem ist das so? Bitte melden. Nee, Quatsch, macht's nicht. Ja. Aber ihr kennt das. Also wir sind in dieses Vertrauen ist nicht immer hundertprozentig eindeutig, sondern da gibt es auch bestimmte Nuancen, so ist das auch hiermit gemeint. Der Glaube ist nicht, wir können sagen, für die Techniker uns ist nicht digital, also 1-0. Also wir glauben, dann glauben wir wieder nicht, sondern ist was Analoges, etwas, was sich bewegt, was fließt, was gestärkt werden kann, was aber auch geschwächt werden kann, was wachsen kann, was nicht wächst, ja. Und Vertrauen kann unterschiedlich stark sein und ich fange erstmal mit uns an, mit Leitern und Mitarbeitern der Gemeinde oder mit Christen überhaupt. Wir können was tun, um den Glauben zu stärken. Und für uns als Leiter ist es unsere Aufgabe, Glauben zu stärken. Ja, dass wir Menschen helfen, dass ihr Glauben wächst, dass ihr Glauben gestärkt wird. Und das ist nämlich hier auch das Problem, was hier in diesem Text, worum es eigentlich geht. Die Textaussage, hier geht es darum, dass ein Mann kommt zu den Jüngern, will zu Jesus, will, dass Jesus den Sohn heilt von diesen Dämonen. Und die Jünger versuchen aus eigener Kraft was zu tun. Und anstatt den Glauben des Mannes zu stärken an Jesus Christus, anstatt den Glauben zu stärken und das Vertrauen zu stärken an Jesus Christus, stehen sie dem Glauben entgegen. Die Jünger schaffen es nicht, diesen Dämon zu befreien und Jesus weist sie dafür später zurecht und wir lesen in Markus 9, Vers 29, Jesus erwiderte, diese Art von Dämon kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Was haben die gemacht, die Kollegen? Die Jünger haben versucht, aus eigener Kraft den Dämon auszutreiben und nicht aus der Kraft Gottes und haben sich nicht an Gott gewandt im Gebet, um diesen Dämon auszutreiben. Und hier sehe ich eine Gefahr für uns Leiter, Mitarbeiter, alle, die im Reich Gottes unterwegs sind, alle, die mit Menschen unterwegs sind, die irgendwas mit Menschen machen. Hier besteht die Gefahr, dass wir aus eigener Kraft oder mit irgendeiner Technik versuchen, geistliche Dinge zu bewegen. Ja? Nehmen wir an, dass zum Beispiel das Gebet, das Heilungsgebet, wenn wir sagen, wir wollen für Menschen beten und wollen, dass sie geheilt werden. Und dann kannst du Bücher lesen und dann wird dir gesagt, hey, du musst erstmal danken, du musst erstmal das machen und das machen und das machen und so und dann erst kannst du für Heilung beten und wenn du für Heilung betest, dann musst du so beten, als wenn der schon gesund wäre und du musst das so und so machen. Also wird irgendeine Technik angewandt oder wird erklärt, um das zu machen. Und das kannst du auf ganz vielen Bereichen machen. Oder ob es das Gleiche ist wie wenn du predigst. Ja, du kannst dich darauf verlassen, ich habe das gelernt im Studium zu predigen, ich bin rhetorisch einigermaßen, kann ich geradeaus predigen, reden, ich habe die Exegese gemacht und du kannst dann mit deiner eigenen Kraft, mit deinen eigenen Dingern versuchen, Menschen von Jesus was zu erzählen, Menschen von Jesus für Jesus zu gewinnen. Aber wenn du das nicht aus der Kraft Gottes machst, wenn du die Menschen nicht auf Jesus hinweist, weil die Menschen wollen nicht zu mir als Pastor, sondern die Menschen, die wollen Jesus sehen, die wollen Jesus erleben, die wollen von Jesus berührt werden, die wollen Jesus Christus. Und das ist die Gefahr, die ich hier sehe für uns und das ist das, was sie hier anspricht in diesem Text. Die Leute wollen nicht tolle Predigten, Techniken, sondern die wollen Jesus. Und unsere Aufgabe als Leiter, Mitarbeiter und jeder, der den Herrn Jesus liefert und mit anderen Menschen zu tun hat, unsere Aufgabe ist es priesterlich, diese Menschen zu Jesus zu bringen und das Vertrauen auf Jesus zu stärken und sagen, ey, Jesus kann das. Jesus ist der, in wem die Kraft liegt. Hier wird oft dieses Wort Dynamis, ja, Kraft benutzt in diesem Text. In Jesus liegt die Kraft. Wenn wir hier Lobpreis machen und hier singen, da vertraut die Rebekka darauf, dass Jesus sich hier offenbart, dass Jesus dein Herz berührt, dass Jesus hier was macht. Und genauso ist es auch beim Predigen, ja, oder beim Gebet, wenn ich bete. Und ich möchte da immer mehr drauf kommen, nur diese Gefahr besteht. Und deswegen weist Jesus auch die Jünger hier zurecht. Das andere ist, mit dem Glauben, der Vater hier in diesem Bibeltext, der macht alles richtig. Wie gesagt, unser Glaube ist mal stark, mal schwach, je nachdem, wie wir auch mit Jesus unterwegs sind, in welchen Gruppen wir unterwegs sind, wie nah wir an Jesus dran sind. Und der Mann macht es genau richtig. In seinen Unglauben, wo er ganz schwach ist, wo er sich nicht fühlt, wie Rebekka das vorhin gesagt hat, hier voll erfüllt mit Geist und voller Freude, da wendet er sich an Jesus. Und wenn sich jemand an Jesus wendet, glaubt ihr, das ist Unglaube? Unglaube ist, wenn du dich nicht an Jesus wenden kannst. Wenn du dein Vertrauen nicht auf jemanden wenden kannst. Aber wenn ich zu jemandem hingehen kann und kann sagen, hier, ich habe Glaubenszweifel und ich wende mich an Jesus, weil ich Glaubenszweifel habe und ich glaube, dass Jesus mir helfen kann mit meinen Glaubenszweifeln, dann ist das Glaube. Macht das Sinn? Und das ist das, was dieser Text hier nochmal ganz deutlich macht. Diese Erkenntnis, dass wir aus eigener Kraft nichts tun können, wie verloren wir sind, wie schwach wir sind. Wir können doch niemals glauben ohne die Hilfe Gottes. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz klar machen. Ohne Gottes Hilfe kannst du nicht glauben. Ohne Gottes Hilfe hast du keinen rettenden Glauben, der dich in den Himmel bringt. Aus eigener Kraft kannst du das nicht machen. Weil Glauben ist keine kognitive Leistung, wo du dich anstrengen musst, so jetzt glaube ich aber feste und jetzt glaube ich mich in den Himmel, jetzt glaube ich aber an Gott. Ich habe mit einem gesprochen, letztes Jahr sehr schwer krank, habe ich auch über Jesus mit ihm geredet und dann hat seine Frau zu ihm gesagt, hier, du musst an den Herrn Jesus glauben, ne, dann hilft er dir. Und da hat er gesagt, ja, aber ich glaube einfach nicht an ihn. Und ich möchte auch nicht so tun, als wenn ich an Jesus glaube, weil ich glaube ja nicht. Das finde ich schon ehrlich, ja. Aber ganz wichtig ist, dass der Glaube, der rettet, dass der ein Geschenk Gottes ist. So lesen wir es in Epheser 2, Vers 8. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Euer Glaube ist ein Geschenk. Und deswegen braucht keiner von euch Angst haben, der Glaubenszweifel hat, der denkt, ach, glaube ich jetzt genug, bin ich jetzt drin oder bin ich draußen? Der braucht keine Angst haben, weil der Glaube ein Geschenk Gottes ist für dich. Und wenn du glaubst, das ist das, was Gott dir gegeben hat, dann wird er dich auch durchziehen. Dann kommst du auch in den Himmel an. Weil Jesus Christus ist der Beginner, der Autor und der Vollender des Glaubens. Und ich möchte nochmal ganz deutlich zusprechen, wenn du Glaubenszweifel hast, brauchst du keine Angst haben, dass du nicht in den Himmel kommst. Weil Leute, die nicht in den Himmel kommen, haben keine Glaubenszweifel. Wisst ihr warum? Weil sie nicht glauben. Ja, also, deswegen, da könnt ihr ganz beruhigt sein und von da aus könnt ihr dann ganz beruhigt als Christen euer Leben unterwegs sein. Das andere ist aber, das ist das Paradoxe, einerseits wird der Glauben geschenkt, andererseits werden wir dazu aufgefordert zu glauben. Das heißt, dass wir etwas auch tun. Und zwar nämlich unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und das heißt, auch wenn es mal schwierig wird und ich vertraue Jesus vielleicht nicht oder ich traue ihm das nicht zu, dass er sowas machen kann, dass ich trotzdem mein Vertrauen auf ihn werfe. Und wie sieht das aus? Indem ich Schritte mache, wie es in der Bibel steht, was sein Wort quasi sagt. Ja? Wenn in der Bibel steht, wende dich an den Herrn in all deiner Not, ruf Gott an in deiner Not. Ja? Und Vertrauen ist, selbst wenn du Zweifel hast, ist das dann zu machen. Und das ist das, wozu uns die Bibel auffordert. Und dann, so wie jetzt hier steht, wenn du Zweifel im Glauben hast und dir geht's richtig dreckig und du meinst, du kannst mit Gott nichts mehr anfangen und der ist durch mit dir oder du bist durch mit ihm, bedeutet Vertrauen, dass du trotzdem sagst, aber trotzdem rufe ich ihn an. Und ich bitte darum, dass er mir hilft, dass ich ihm vertraue. Was anderes bleibt uns nichts nicht übrig. Was anderes haben wir nicht. Und das ist das Beste, was wir haben. Dass wir Jesus haben, den wir bitten können, dass er uns unser Vertrauen zu ihm stärkt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er das auch macht und dass er das auch tut. Wenn wir uns an ihn wenden und ihn darum bitten, dass er unseren Glauben stärkt. Guckt ihr alle so grimmig? Nachdenklich. Liebe Freunde, die Jahreslosung ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk für dich und für mich. Manchmal, wenn ich rede, wenn ich predige, manchmal, wenn ich im Bett liege und meine Zweifel habe, jetzt habe ich eine Möglichkeit, mit diesen Zweifeln umzugehen. Hatte ich vorher auch, ja. Ich habe das auch diesen Bibelvers, vielleicht kannst du den nochmal reinmachen, aus Markus 9, 24. Lernt den auswendig, ist nicht schwer, auswendig zu lernen. Aber wendet ihn an, das ist ein Akt des Vertrauens. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, wie wir mit unseren Zweifeln und Ängsten umgehen. Und gib die Verantwortung Gott ab. Hiermit kannst du die Verantwortung abgeben. Du kannst sagen, ich bin Lutscher, ich bin kraftlos und machtlos. Ich kann Gott nichts geben, ich kann Gott nicht bewegen, ich bin absolut hilflos und ich brauche Hilfe selbst für meinen Glauben und damit kannst du es machen. Und das kannst du in jeder Situation anwenden. Ob du krank bist, ob du Probleme hast in der Ehe, ob du Probleme hast mit deinen Finanzen, ob du, was weiß ich, was deine Probleme sind, dort, wo du Zweifel hast, dass Gott in dieser Situation wirken kann, dort kannst du diesen Vers gebrauchen, du kannst es Gott abgeben und sagen, Gott, ich glaube, aber hilf mein Unglauben. Und das wünsche ich dir, dass heute, ich habe gesagt, ich habe keine Lösung dafür, für dieses Paradox, ja, aber das ist ein Weg, den wir gehen können und wo Gott auch wirkt. Und ich möchte euch ermutigen, geht diesen Schritt. Sagt das, betet das. Und nicht nur einmal, zweimal, betet das häufig und sucht euch Leute zum Beten. Und ermutigt den anderen im Glauben, indem ihr für den anderen betet und da seid. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir nichts. Herrlicher Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du selbst uns hilfst zu glauben, weil ich weiß, wenn es auf mich ankommen würde, dass es an meinem Glauben hängen würde, dass ich in den Himmel komme, dann wäre ich verloren. Dann wäre ich so verloren. Und ich bitte dich, ja, für, für uns einfach als Gemeinde, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dass du unseren Glauben stärkst. Und dass ja die Zweifel, die einfach in uns sind, die Enttäuschung, weil wir vielleicht ja nicht so viel mit dir gerade erleben, weil wir dich nicht als den herrlichen, großen Gott erleben. Ich bitte dich, dass du ja einfach da unseren Glauben stärkst, dass du diese Zweifel nutzt, um dich zu verherrlichen, weil wir in dieser Schwachheit, in der wir sind, deinen Namen anrufen und sonst keinen anderen Namen als deinen Namen in unserer absoluten Verlorenheit. Und du hast uns versprochen, dass du eingreifen wirst. Ja, du hast uns versprochen, dass du bei uns sein wirst, dass du uns berühren wirst, dass du uns führen, lenken, leiten wirst, dass du ja in unserem Leben Wunder tun wirst, nach deinem Willen, nach deinem Maß. Und so bitte ich dich jetzt für jeden Einzelnen hier, der zerknirscht ist im Herzen, der ganz unten ist auf der Glaubensleiter, es ist egal aus welchem Grund, dass du einfach Glauben schenkst, dass du den Glauben stärkst, dass du einfach ermutigst, weil nur bei dir allein Rettung ist, weil nur bei dir allein das Heil ist und die Freude und die Liebe, die wir unbedingt brauchen, Herr. Und ich bitte dich, dass du unser Herz einfach da berührst. Aus dieser Schwachheit rufen wir dich einfach an. Amen. Ich bitte mal die Abendmahlshelfer nach vorne, wir werden jetzt Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist dieser Ausdruck der absoluten Abhängigkeit und Hilflosigkeit. Kommt doch, ihr könnt alle dahin gehen.